bete ich noch für dich. Danke, Vater, für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass wir drin lesen können, dass wir daraus hören können. Und danke für die Zeit jetzt, wo Martin zu uns spricht. Und bitte, gebrauch du ihn als dein Werkzeug, dass er deine Wahrheit verkündet und dass du durch ihn sprichst und dass du es lebendig machst, was er sagt und das bei uns wirkt, so wie du es versprichst, dass dein Wort was bei uns bewirkt. Amen.
Amen, so sei es. Also das Sprechen liegt an mir, das Hören liegt an euch. Wir sind im Prophet Amos, im dritten Kapitel. Und es ist erstaunlich, wie viele Parallelen es gibt von der Zeit damals bei Amos, von den Aussagen, die Gott durch Amos an Israel gemacht hat, und zu uns und zur heutigen Zeit. Und letzte Predigt, die ersten Verse vom Kapitel 3, bin ich darauf eingegangen, dass Gott spricht. Im Gegenteil, er spricht nicht bloß, er brüllt. Und wir sollten erschrecken, wenn Gott etwas zu sagen hat, was wirklich von Bedeutung ist, wenn er durch einen Propheten spricht, wenn er von Sünde und Strafe spricht, sollten wir erschrecken. Und es war das Thema, ob wir das kennen, ob wir diesen Gott kennen, diesen schrecklichen Gott auch, und ob wir Gottes Furcht haben. Aber wie viel schöner es ist doch dann ist, wenn wir Frieden mit ihm haben dürfen und ihn Papa nennen dürfen. Und sein Sohn, der sich für uns geopfert hat, dass wir eben nicht ins Gericht kommen, dass wir Freund zu ihm sagen dürfen. Und jetzt geht es weiter mit den Versen 9 bis 15. Und für mich ist da heute der Fokus auf was anderem. Und zwar Gesellschaftskritik. Gesellschaft, das sind die Menschen, die Gemeinschaft der Menschen. Und Gott hat sehr wohl eine Meinung, wenn er die Menschen sieht. Hat sehr wohl Vorstellungen, wie Gemeinschaft existieren oder funktionieren sollte. Und hat dann sehr wohl Kritik, wenn es nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat. Und ich mag es mal am Stück lesen. Amos 3, die Verse 9 bis 15. Lasst es hören auf den Palästen von Asdod und auf den Palästen im Land Ägypten und sprecht: Versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht, welch wildes Treiben darin herrscht und was für Bedrückungen dort vorkommen. Sie sind unfähig, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt in ihren Palästen Schätze an. Darum, so spricht Gott, der Herr, der Feind wird kommen und dein Land umzingeln, und er wird deine Macht zu Boden stürzen und deine Paläste werden geplündert. So spricht der Herr: Wie ein Hirte aus dem Rachen des Löwen zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen rettet, so sollen die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, errettet werden. Sie werden nur die Kopfecke des Sofas und den Damast des Ruhebetts retten. Hört und legt Zeugnis ab gegen das Haus Jakob, spricht der Herrscher, der Herr, der Gott der Herrscharen. An dem Tag, da ich die Übertretungen des Hauses Israel an ihnen heimsuche, werde ich auch die Altäre von Bethel heimsuchen, sodass die Hörner des Altars abgehauen werden und zu Boden fallen. Und ich will den Winterpalast samt der Sommerresidenz zertrümmern, und die Elfenbeinhäuser sollen untergehen und die großen Häuser verschwinden, spricht der Herr. Und ich danke, Herr, dass es dein Wort ist und dass dein Wort Bestand hat, und dass dein Wort Wahrheit ist, wahr war und wahr ist heute. Und ich danke dir, dass dein Wort zu uns spricht. Und ich bitte dich, schließ uns auf, durch deinen Heiligen Geist zu hören, wie Jünger hören, zu handeln, wie Jünger handeln. Und gib mir Gnade und Weisheit, dein Wort so auszulegen, wie du es heute hier für richtig hältst. Danke, Herr. Zwei Dinge, wenn man die Bibel durchschaut, sind für Gott fast nicht zu ertragen. Religiöse Heuchelei und soziale Ungerechtigkeit. Quer durch die Bibel, wirklich angefangen bei den mosaischen Gesetzen, wo es darum geht, wie man untereinander leben soll, mit dem Erlassjahr, dass man alles wieder zurückgeben soll, dass es niemand im Volk geben soll, der wirklich leidet, dass es niemand geben soll, der sich über andere überhebt. Das geht bis ins Neue Testament, wo sie alles gemeinsam hatten. Und Hananias und Sapphira, die meinten, sie müssten das betrugsweise unterschlagen, von Gott gestraft wurden. Soziale Gerechtigkeit ist für Gott sehr wichtig. Und ein Riesenproblem hat er mit religiöser Heuchelei. Jesus war bei den Ungläubigen, und das hat man ihm sogar vorgeworfen, dass er sich dort rumtreibt, bei den Ungläubigen. Denen hat er ihre Schuld offenbart und hat gesagt, okay, ich vergebe dir, wenn sie wollten, und sündige fortan nicht mehr. Zornig wurde aber bei den Religiösen. Und in der Offenbarung lesen wir auch, dass er die ausspeien will, die nicht heiß oder kalt sind, sondern bloß lauwarm. Also das sind zwei Dinge, die für Gott ein wirkliches Gräuel sind unter den Menschen. Und das ist hier in diesen Versen, wird man das sehen. Vers 9. Lasst es hören auf den Palästen von Asdod und auf den Palästen im Land Ägypten und sprecht, versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht, welch wildes Treiben darin herrscht und was für Bedrückungen dort vorkommen. Interessant, lasst es hören in den Palästen von Asdod und auf den Palästen im Land Ägypten. Asdod, das sind die Philister. Ägypten, dort hat Gott die Israeliten rausgeholt wegen der Gotteslästerlichkeit in Ägypten. Und er spricht zu den Philistern und zu den Ägyptern, kommt und guckt, was in Samaria los ist. Sein auserwähltes Volk treibt es offenbar noch viel schlimmer als die gottlosen Völker außenrum. Die Völker, aus denen er sein Volk eigentlich errettet hat. Er sagt, hey, ihr, die ihr übel drauf seid, guckt mal, wie übel die meinen überhaupt drauf sind. Kommt mal nach Samaria und guckt, was dort herrscht, welches Treiben dort herrscht und welche Bedrückung vorkommt. Und im Kapitel 2 können wir lesen von diesen Dingen, die Gott vorwirft, die da in Israel geschehen. Gut im Nordreich, das sind die weniger Guten. Die im Südreich waren die besser Guten. Ich möchte eine Parallele machen zu heute. Unsere Gesellschaft, welch wildes Treiben herrscht denn in unserer Gesellschaft und welche Bedrückung kommt bei uns vor? Ein wildes Treiben, sexuelle Unmoral. Was für einen Genderwahn haben wir heute in unserer Gesellschaft? Nicht bloß Deutschland, die westlichen Kulturen. Da gibt es nicht mehr Mann und Frau, wie Gott das wollte. Da gibt es alles Mögliche und teilweise wechselweise, alle 14 Tage, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Internetpornografie, noch nie war Pornografie so leicht zugänglich wie heute. Ich brauche mich nicht mehr irgendwo hinstellen und irgendwelche Heftchen kaufen am Bahnhof mit Schutzumschlag. Jeder, der einen Zugang hat, den hat jeder, kann sofort alles konsumieren. Und interessant ist, dass er im Kapitel 2 sagt, Väter und Söhne gehen zur selben Hure. Ich denke durchaus, dass Väter und Söhne dieselben Filmchen anschauen, vielleicht unabhängig voneinander. Familien werden zerstört. Scheidungen sind gang und gäbe. Patchwork-Familien sind ganz normal. Das ist ein wildes Treiben. In unserer Gesellschaft herrscht ein wildes Treiben. Jeder darf alles. Und Bedrückung, was gibt es für Bedrückungen, Unterdrückungen? Soziale Ungerechtigkeit. Reiche werden immer reicher auf Kosten der Armen. Und zwar exorbitant. Früher gab es ein paar Millionäre, heute gibt es Multimilliardäre. Und woher kommt das Geld? Es wäre ja schön, wenn ich mein Geld, ich lege 2 500-Euro-Scheine in einen Safe, mache da drin schönes warmes Licht, schöne Musik, gucke ab und zu vorbei, dass die Temperatur passt und wenn ich es aufmache, haben die sich vermehrt und dann liegen da noch 2 kleine Hunderter dabei. So vermehrt sich Geld nicht. Es ist immer eine Umverteilung. Und es war schon früher so, dass Geld umverteilt wurde und Könige Geld verdient haben auf Lasten derer, die sie ausgenommen haben. Aber überlegt mal, was das bedeutet. Multimilliarden Leute, die täglich Millionen dazu verdienen, da fehlt sehr, sehr vielen anderen das Geld. Das ist eine gewaltige Umverteilung. Das ist Unterdrückung. Und was für Unterdrückung haben wir heute noch? Es geht immer um meine Selbstverwirklichung. Tötung von Ungeborenen ist kein Problem, wenn ich mich als Frau verwirklichen will. Das gefällt Gott bestimmt nicht. Das ist wirklich die höchste Stufe, dass ich um meine Selbstverwirklichung willen das Leben anderer ihnen nehme. Und es ist interessant, wann ist Leben Leben? Naja, bis kurz vor Geburt. Wir schicken Raketen zum Mars und dann wird irgendwo eine Spur von einem Einzeller entdeckt. Hurra, Leben auf dem Mars! Aber wenn dann vollkommen ausgebildetes Embryo im Mutterleib ist, das ist kein Leben. Hallo, was für Doppelmoral haben wir hier? Also unsere westliche Gesellschaften, Deutschland inklusive, haben ein wildes Treiben und Bedrückung ohne Ende. Und speziell in unseren westlichen Kulturen wird die Egozentrik auch immer mehr. Nächstenliebe und soziale Gerechtigkeit bleiben dabei auf der Strecke. Es geht um mich, meine Selbstverwirklichung. Was will ich? Was tut mir gut? Wie viele von uns wachen morgens auf und wissen, was sie dem anderen Gutes tun könnten? Oder heute möchte ich gern. Heute würde ich. Und ich will, ich. Und interessant ist, dass diese Verwestlichung, so nenne ich sie mal, auch immer mehr orientalische Länder ergreift, die vielleicht noch muslimisch geprägt sind, aber einen westlichen Lebensstil mehr und mehr bekommen. Meine Frau kommt aus der Türkei, meine Frau ist noch aufgewachsen mit einer orientalischen Nächstenliebe. So eine, die wir in der Bibel lesen. Wenn ein Gast kommt, dann kriegt er das beste Bett, dann wird das beste Essen aufgetischt und ohne Wenn und Aber wird er aufgenommen. Und auch diese Kulturen verwestlichen immer mehr, werden immer egozentrischer. Jetzt gerade Erdbeben in der Türkei. Muslimisches Land, die Juden und die Christen kommen, um zu helfen und die muslimischen Geschwister verlangen horrende Mieten für die, die im Land flüchten und nirgendwo unterkommen können. Die haben Sommerferienresidenzen, die im Winter brach liegen. Die werden jetzt zu 3-4-fachen Preisen vermietet von dem, was sie sonst im Sommer für Tourismus kosten. Es ist wirklich nicht schön und es sind unsere Errungenschaften, die so langsam mehr und mehr auch solche Länder erreichen, bei denen Gastfreundschaft eigentlich ganz groß war, soziale Gerechtigkeit da war. Der Mensch war noch nie gut und edel, aber es gab doch eine gewisse moralische Ethik, einen Standard in Gesellschaften, der bei uns schon lange nicht mehr da ist. Und leider mehr und mehr andere Völker auch beeinflusst. Interessant ist, dass wir jetzt aber plötzlich die letzten 2 Jahre ein Umdenken in unserer Gesellschaft haben. Plötzlich geht es ums Gemeinwohl, plötzlich ist der Solidargedanke da. Klingt doch alles ganz gut, aber es geht hier nicht um individuelle Freiheiten und aktive Abhilfe von Nöten von dem anderen, sondern eine kollektive Unterordnung zugunsten der Gemeinschaft. Gott hat gesagt, Leute, entfaltet euch, tut, was gut ist, aber achtet auf den Nächsten. Heute heißt es, bei allem, was ihr tut, passt auf, dass ihr gewisse Regeln nicht überschreitet. Denkt unbedingt an das Gemeinwohl. Habt keine eigene Meinung, weil das ist Querdenken. Hinterfragt keine Bestimmungen, weil das ist Verschwörung. Soziale Kontakte lasst bitte sein, weil das ist gesundheitsgefährdend. Das Offenlegen eurer Privatsphäre dient der Volkssicherheit. Abweichendes individuelles Verhandeln wird sofort sanktioniert. Das ist kein soziales Denken. Da denke ich nicht an den Nächsten, weil der neben mir kann trotzdem Not und Elend haben, das interessiert mich nicht. Wir sollen nur alle möglichst gleich sein und gleich gehorchen. Und das klingt sehr nach Nächstenliebe. Das klingt sehr solidarisch, ist aber nicht die Freiheit, in die uns Gott führen möchte. Und die Freiheit, wo ich sage, aus Liebe zum Nächsten kümmere ich mich um ihn, sondern bloß aus Angst vor Sanktionen und Unbill ordne mich unter und lass mich gleich machen. Nächster Vers 10, sie sind unfähig, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt in ihren Palästen Schätze an. War wohl so damals und was haben wir heute? Diejenigen, die an hohen Positionen sind in Wirtschaft und Politik, wie viele Skandale gibt es denn, wo man sieht, die Leute bereichern sich ohne Ende. Und was hat es für Konsequenzen? Keine. Da muss niemand in Knast oder so. Nur nicht mal irgendwie groß Buße tun oder so. Sondern einfach, oh, sorry, und weg von der Bildfläche. Und niemand will was von ihnen. Du als Otto Kleinbürger, wenn du deine Steuern nicht rechtzeitig bezahlt hast, hast Ärger ohne Ende mit unserem Staat. Aber wenn jemand Millionen veruntreut, durch windige Geschäfte, und das geht durch die ganze Presse, das bleibt ohne Konsequenz. Und was steht hier? Sie sind unfähig, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt in ihren Palästen Schätze an. Genau das erleben wir in der heutigen Zeit auch. Vers 11, darum, so spricht Gott der Herr, der Feind wird kommen und dein Land umzingeln, er wird deine Macht zu Boden stürzen und deine Paläste werden geplündert. Circa 30 Jahre später ist genau das passiert im Nordreich. 30 Jahre später haben die Assyrer das Nordreich erobert. Wir erinnern uns am Anfang, Kapitel 3, es passiert nichts, was vorher nicht angekündigt wurde. Gott hat Gericht angekündigt, wenn ihr nicht umkehrt. Und es ist passiert, aus eben diesen Gründen, weil keine Umkehr da war. Und das, was heute in unserem Land, in unserer westlichen Gesellschaft passiert, ist gottlos in weiten Teilen. Und auch für die letzte Zeit gibt es Gerichtsandrohungen. Und ich habe es letztes Mal auch gesagt, gut, Türkei trifft jetzt gerade ein Unglück. Aber meint nicht, dass die größere Sünder wären als wir. In Gottes Augen ist Sünde Sünde. Und wir brauchen nicht denken, weil hier keine schlimmen Erdbeben sind, sind wir die Besseren. In Gottes Augen sind wir es nicht. Vers 12, so spricht der Herr, wie ein Hirte aus dem Rachen des Löwen zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen rettet, so sollen die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, errettet werden. Sie werden nur die Kopfecke des Sofas und den Damast des Ruhebettes retten. Hört und legt Zeugnis ab gegen das Haus Jakob, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen. Ach, da gibt es ja doch noch ein bisschen Rettung. So könnte man das lesen. So, ja, eine Kleinigkeit, so das Ohrläppchen, das wird noch gerettet. Oder die Schenkel, die werden gerettet. Also ein kleiner Teil wird noch gerettet. Nee. Das Ganze kommt daher, Amos war ein Viehhirte und es war schon im mosaischen Gesetz so geregelt. Wenn dir in deiner Obhut ein Vieh abhanden kommt, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder du hast es unterschlagen, dann musst du dafür aufkommen, dass es wieder in Ordnung wird. Oder es ist gestohlen worden und dann war es ja auch in deiner Verantwortung und du hast es dir stehlen lassen und du musst es auch ersetzen. Oder es kam ein Löwe und es ist tatsächlich höhere Gewalt. Und der hat das Viech gefressen und außer du warst jetzt David oder so. David hat den Löwe mal kurz an die Wand gepfeffert, dann ist nichts passiert. Aber der Otto Normalhirte war dem Löwen normalerweise nicht gewachsen. Aber wie beweist er jetzt, dass er das Schäfchen nicht verkauft hat oder es gestohlen worden ist? Er rettet aus dem Rachen des Löwen noch ein Ohrläppchen oder ein Schenkel. Und dann kann er zu seinem Herrn gehen und sagen, guck, das ist der Rest. Den Rest kannst du dir aus dem Löwen rausschneiden. Also es ist tatsächlich, ich habe hier keinen Schindluder getrieben. Das war alles, was ich retten konnte. Und hier steht jetzt, die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, die, ein paar sollen errettet werden und dann Zeugnis ablegen gegen das Haus Jakob. Das heißt, da kommen dann welche ins Südreich und sagen, Leute, wir haben es gesehen, wir haben es erlebt, das Gericht war da. Gott hat gewütet im Nordreich, die Assyrer sind gekommen, das Gericht ist eingetroffen, so wie Gott es vorhergesagt hat. Und es gibt auch weitere Propheten, die in dieser Richtung im Südreich prophezeit haben. Es gibt Könige, die sich Gott zugewandt haben, andere wieder weniger, aber tatsächlich hat es nichts geholfen. Circa 100 Jahre später haben die Babylonier das Südreich eingenommen. Also das Zeugnis derer, die aus dem Nordreich gekommen sind und geschildert haben, dass das Gericht eingetroffen ist, hat auch nicht so viel gebracht. Und in unserer Gesellschaft sehe ich auch kein großes Umdenken. Es ist einfach egozentrik, egal, Hauptsache ich, Hauptsache nicht, solange ich noch lebe. Und da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht betrifft. Dass wir nicht genauso werden, dass nicht die Gesellschaft uns prägt, sondern dass wir ein Gegenpol sind in dieser Gesellschaft. Vers 14. An dem Tag, da ich die Übertretungen des Hauses Israel an ihnen heimsuche, werde ich auch die Altäre von Bethel heimsuchen, sodass die Hörner des Altars abgehauen werden und zu Boden fallen. Okay. Was bedeutet das? Der erste König vom Nordreich, als sich nach Salomo Israel geteilt hat, war Jerobeam. Und er hat in Bethel und in Dan jeweils ein goldenes Kalb aufstellen lassen, um dort eine Anbetungsstätte zu haben. Dass nicht alle nach Jerusalem gehen, in das böse Südreich, um dort Gott anzubeten, sondern sie haben die Chance bekommen, Götzen dort anzubeten. Und in Bethel stand eben so ein Rind. Und dann ist es interessant, die Hörner, warum die Hörner? Was sind die Hörner? Die Hörner sind am Opferaltar, die Stellen, an die das Blut gesprengt wird. Das Blut zur Vergebung der Sünden. Und Gott haut genau die Hörner ab von diesen Kälbern. Keine Vergebung. Für diese Sünden keine Vergebung. Einmal, er zerschlägt die Quasi-Religion. Die wahre Anbetung hat in Jerusalem im Tempel stattzufinden gehabt damals. Aber es wurde eine Quasi-Religion aufgebaut. Und dort hat er ganz deutlich das abgehauen, was Vergebung hätte darstellen sollen. Da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass Gott ein Riesenproblem hat mit Religiosität. Das kann er absolut nicht brauchen. Die, die Gott komplett ablehnen, ja, aber die, die behaupten, ja, ja, Gott, 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 und dann doch knapp vorbei, da hat er ein Riesenproblem. So wie die, die zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich habe doch in deinem Namen das und das und jenes gemacht. Das hast du alles ohne mich getan. Religiosität kann er absolut nicht ab. Und wie sieht es heute aus, gerade zu diesem Thema Religiosität? 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 2 bis 4, sagt Paulus zu Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Meistens ist es ungelegen, wenn so ein Timotheus kommt. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie, und es geht um die Gläubigen, es geht um die Wiedergeborenen, es geht um die Jünger Jesu, dann werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Es gehört zusammen, dieses egozentrische, überhebliche Leben, das die Samariter dort gelebt haben, das auch heute gelebt wird. Und dann aber gleichzeitig, weil man sich Gott nicht nahen kann, einen Quasi-Gott zu schaffen, eine Quasi-Religiosität, mit der man das Ganze dann deckeln kann. Jetzt im Moment haben wir Faschingszeit. Und hier ist es nicht so heftig, aber woanders in den Faschingshochburgen ist ein wildes Treiben, unmoralisch, ohne Ende. Und was kommt dann? Dann kommt der Aschermittwoch. Oh, das tut uns alles leid. Ach, das war jetzt alles nicht gut. Bitte, Generalvergebung und alles ist wieder in Ordnung. Sie rennen in die Gottesdienste und kriegen dann Absolution. Religiosität im Namen Gottes. Sie rennen zu Gott und lassen sich vergeben, wohl wissend, dass sie nächstes Jahr genau dasselbe wieder machen werden und das Jahr über halt nicht ganz so offen. Verdorbene Gesellschaft mit einer falschen Religion. Vers 15, und ich will den Winterpalast samt der Sommerresidenz zertrümmern und die Elfenbeinhäuser sollen untergehen und die großen Häuser verschwinden, spricht der Herr. Winterpalast und Sommerresidenz. Wer das Geld hatte, hatte sich auf Mallorca eine Finca für einen Sommerurlaub geleistet. Oder eine Skihütte irgendwo in den Alpen. Wer das Geld hatte, hat einen Winterpalast und eine Sommerresidenz. Weil der Winter war schon kalt und da musste man auch heizen und gucken und der Sommer war sehr warm. Und wer es sich leisten konnte, der hat sich halt einen Sommer- und einen Winterpalast geleistet. In der heutigen Gesellschaft gibt es auch genügend Leute, die sich genügend leisten können. Die großen Häuser werden verschwinden. Es war einfach so, dass diese soziale Diskrepanz war da. Und die haben wir heute auch. Ich denke, Gott hat kein Problem mit Reichtum. Aber er hat ein Problem damit, wenn man Unrecht sich diesen Reichtum verschafft und wie man mit diesem Reichtum umgeht. Gott nimmt soziale Ungerechtigkeit sehr ernst. Und wie geht es uns? Wie geht es uns finanziell? Sind wir privilegiert? Besitzen wir mehr als der Durchschnitt? Ich habe immer so ein Beispiel, weil ich war vor Jahren war ich in Marokko, Motorradurlaub, und alle haben gedacht, boah, da kommt ein reicher Europäer und du kannst uns eine Einladung ausstellen, dass wir nach Europa kommen und du kannst uns da helfen und da helfen. Und ich sage, hey, ich bin ein armer Schlucker eigentlich. Ich bin ein Zweiradmechanikermeister, der sein Geld zusammen, da war noch gar kein Meister, Geld zusammengekratzt hat für den Urlaub und ich esse hier an Imbissbuden, ich schlafe im Zelt. Aber wenn es da draußen ein Hubschrauber landet und da steigt dann ein Scheich aus mit seiner Entourage und wir gehen raus, boah, so ein Hubschrauber und 5 Bedienstete, dann sagen, ach, ich bin ein armer Schlucker. Das sollten meine Brüder sein und meine Neffen Ja, die haben Geld, ich bin der Ärmste hier. Ja, aber aus unserer Sicht hat er wirklich was. Es ist immer relativ. Ist uns bewusst, was wir haben? Und wie gehen wir damit um? Interessiert uns überhaupt Sorgen und Nöte vom Nächsten? Ich kann Sorgen und Nöte nicht allein durch Geld in Ordnung bringen. Ganz bestimmt nicht. Aber wir haben es jetzt erlebt, Atiye hat Verwandtschaft noch in der Türkei im Erdbebengebiet und einige Leute haben uns wirklich Geld zukommen lassen, das wir direkt, ohne über Hilfsorganisationen oder so, dann der Familie zukommen lassen. Die können diese überhöhten Mieten damit bezahlen in der Notunterkunft. Die können sich damit Medikamente holen. Die können damit überleben. Wir erleben es tatsächlich die letzten Wochen, wie Leute uns Geld geben, damit wir es weiterreichen können. Da hat Gott Herzen erweicht. Und es sind auch Nicht-Christen, die uns dort Geld zur Verfügung stellen, um das weiterzugeben. Wie gehen wir mit dem um, was wir haben? Und was steht im Jakobus? Was nützt es, wenn ich weiß, dass jemand Not hat und ich sage, ah ja, der Herr segne dich. Der Herr guckt, dass du zurechtkommst. Ich werde eine Kerze für dich anzünden und für dich beten. Wenn ich doch Geld in der Hosentasche habe, das ich heute tatsächlich nicht brauche oder das ich heute erübrigen kann. Es geht nicht darum, Geld, und es geht auch nicht darum, wie viel Geld, aber ob überhaupt und wenn Geld ein Mittel ist, mit dem ich was tun kann, gegen soziale Ungerechtigkeit, um denen, die Not haben, zu helfen, dann soll ich das auch bitte tun. Und meint nicht, dass das, was ihr habt, dass das ein Verdienst wäre, weil ihr fleißig seid, weil ihr Talent habt, weil ihr euch engagiert. Ja, wie viele fleißig, talentierte, engagierte Menschen gibt es, die irgendwo in irgendwelchen Silberminen schuften müssen, weil sie gar nicht die Chance hatten, an der Uni zu gehen? Womit habe ich das verdient, dass ich in München geboren wurde und nicht irgendwo im Kongo? Womit habe ich mir das verdient? Vielleicht habe ich das nur, damit ich heute anderen helfen kann, die woanders, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Interessiert es mich denn überhaupt, wie es dem Nächsten geht? Interessiert es mich, wie es meinem Nachbar hier in Deutschland geht? Interessiert es mich, wie es meinem Nachbar hier in der Gemeinde geht? Ob der irgendwelche Nöte hat? Gar nicht mal unbedingt das Finanzielle. Interessiert es mich oder interessiert mich mich, ich, mich? Und warum sieht keiner meine Not? Und wenn wir ein hartes Herz haben, dass wir uns nicht für Nöte von anderen interessieren und das dann vielleicht noch religiös legitimieren gegenüber Gott. Herr, ich bete für die ganzen Armen, dass die auch was zu essen haben. Und danke für mein Zwiebelrostbraten. Das hat einen religiösen Anschein. Ich bin dankbar, wenn ich einen Zwiebelrostbraten habe. Und ich freue mich auch, dass Gott mir das gönnt. Aber wenn ich im Gegenzug, wirklich, wenn es mich nicht näher interessiert, wo ich wie helfen könnte und dann nicht auch wirklich helfe, dann ist es heuchlerisch, dann ist es daneben. Und dann habe ich ein hartes Herz. Und ich habe mir oft gedacht, oder denke es auch heute noch, wie viele Leute, die in Not sind, beten zu Gott. Und die Gebete kommen alle bei Gott an. Sind dort welche dabei, die sich bei Gott über mich beschweren, über mich persönlich? Ich habe ihm gesagt, dass ich Hilfe bräuchte. Und der hat gar nicht zugehört. Ich habe ihm deutlich signalisiert, dass ich Unterstützung brauche. Und wo ist er denn? Warum hört er nicht? Steht da vorne und predigt? Gut, jetzt steht nicht jeder hier vorne, habt ihr ein Glück. Und ignoriert mich. Gibt es solche Menschen, die sich bei Gott über mich beschweren? Das wäre nicht in Ordnung. Das wäre wirklich nicht in Ordnung. Und ich möchte, dass Gott mir zeigt und hilft, wenn solche Menschen da sind. Und dass im Gegenteil andere Leute sagen, boah, also Gott, wenn du wirklich so bist und der sagt, er gehört zu dir und er hilft mir, dann danke ich dir und dann möchte ich dir den Dank auch weitergeben. Dann möchte ich dir, Gott, danken dafür, dass du solche Leute in mein Leben schickst. Sind wir solche, für die sich bedankt wird? Haben wir soziale Gerechtigkeit auf dem Herzen? Lassen wir uns erweichen durch Not von anderen? Ich lese es nicht vor, aber lest Jesaja 58. Das ganze Kapitel Jesaja 58. Da geht Jesaja oder Gott durch Jesaja mit Israel ins Gericht. Ihr fastet, ihr betet, ihr tut ganz toll und es passiert gar nichts bei euch. Und warum? Weil ihr die Armen unterdrückt, weil ihr die Witwen ignoriert, weil ihr euer Brot nicht brecht. Wenn ihr das aber tut, dann wird sich bei euch einiges zum Positiven verändern, aber dermaßen. Lest euch mal durch, das gilt heute noch, Jesaja 58. Ich meine, es ist Kritik, wir sind im Amos. Amos hat Israel kritisiert und es ist Gericht gekommen, weil sie es nicht interessiert hat. Wir leben heute in einer gottlosen Gesellschaft. Wir stehen in der Gefahr, religiös das Ganze für uns zu legitimieren und teilzuhaben an dem Ganzen. Wir stehen in dieser Gefahr. Also das ist Kritik von Gott. Aber umso schöner ist es, wenn wir uns von Jesus ändern lassen. Und heute, der diese Botschaft hört, verhärtet eure Herzen nicht. So, Herr, wenn da was ist, dann änder es doch bitte. Dann helf mir, dass ich andere Augen habe. Du kennst mein Herz. Wir haben es vorhin gesungen. Du siehst durch den äußeren Schein. Du siehst mein Herz, wie es wirklich ist. Wie ist es denn wirklich in deinem Herzen? Gott weiß es. Und wenn es dann noch was zum Säubern gibt, dann habe interessante Predigt gehört. Wo ein Bildhauer gefragt wird, der hat eine schöne Skulptur gemacht, so ein Löwen, und da fragt ihn einer, hey, wie kannst du das machen aus so einem Stück Stein, eine Löwenskulptur? Na, ganz einfach, ich schlage alles weg, was nicht aussieht wie ein Löwe, und was dann übrig bleibt, das sieht aus wie ein Löwe. Und Gott will uns verwandeln in einen neuen Menschen, Christus ähnlich. Wie macht er das? Er schlägt alles weg, was nicht aussieht wie Christus. Ist nicht schön, wenn man was weggeschlagen kriegt. Aber wenn am Schluss Christus übrig bleibt, Halleluja. Und das, was die Israeliten damals nicht hatten, haben wir. Den Heiligen Geist in uns, Christus in uns. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sollen uns bloß nicht von dieser Welt gleich machen, sondern wir sollen wirklich uns Jesus ähnlicher machen lassen. Ich mag zum Abschluss noch mal aus dem Timotheus, aus dem 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 20 lesen. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wir haben alles, er reicht uns zum Genuss da, wir dürfen genießen. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben bei meinem Zwiebelrostbraten. Ich darf es genießen. Sie sollen Gutes tun und reich werden an guten Werken. Freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, die Reichen. Also denkt noch mal kurz an den armen Scheich, der da mit seinem Hubschrauber kommt. Der Arme. Dann guckt uns an in der Relation zu Menschen im Erdbebengebiet oder im Kongo irgendwo, in irgendwelchen Minen. Wir sind dann auch Reiche. Entschuldigung, dass ich so viel dazwischen rede. Ich nochmal, nur die Bibelverse. Den Reichen, also uns allen, in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also lasst uns freigebig sein. Lasst uns mit anderen freudig teilen und so eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Amen.